Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist wieder der liebe André. Hallo André.
Hi Nils.
André ist ja ein Lungenkrebs-Kollege, auch metastasiert, also ein sehr guter Freund geworden. Und in der letzten Folge konntet ihr hören, ja, was für eine Geschichte André durchgemacht hat, eine ähnliche, wie es bei mir war. Wir wollen heute aber die Geschichte etwas weiterführen und vielleicht ein bisschen mehr in die Gefühlswelt abtauchen. Eigentlich in die Gefühlswelt Angst, denn wir wollen die Angst besprechen vor dem Screening, also vor den MRT- und CT-Aufnahmen. Ihr habt in der letzten Folge gehört, also in der letzten privaten Folge, wo ich erzählt habe von der YesCon, dass ich auch ein MRT vom Becken machen musste, Verdacht auf Metastasen, aber Gott sei Dank nur ein Bandscheibenvorfall. Das ist auch, ja, das Komische, André, ne? Also ist Hauptsache, man hat keine Metastasen.
Ich wollte gerade sagen, nur ein Bandscheibenvorfall.
Man denkt, ein Bandscheibenvorfall, ja gut, erledigt.
Ja.
Ich war auch noch nicht beim Orthopäden. Ich muss dahin, ich muss mich selber hinzwingen, aber ich bin so erleichtert, dass keine Metastasen sind, dass ich einfach gedacht habe, ja, weiter geht's. Ne?
Also alles rückt in den Hintergrund, wenn es nicht konkret den Krebs betrifft.
Ja, ne?
Das kenne ich auch, ja. Aber geh mal ruhig hin.
Ja, ich werde auf jeden Fall hingehen. Aber du hast, wo ich das MRT-Becken hatte, hatten wir wieder beide, wieder Brüder im Geiste, auch wieder gleichzeitig so ein Malheur. Du hattest nämlich eine CT-Untersuchung vorgezogen, oder?
Genau, mein Staging stand quasi an, mein zweites ja quasi erst. Das waren dann nach 5 Monaten Beginn der Therapie. Und ich hatte aber schon so das ein oder andere Wehwehchen, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Zudem kam dann wirklich ein lang anhaltender Husten. 8 oder 10 Wochen waren es dann insgesamt. Die Tochter war krank, die Frau war krank, alle waren irgendwie krank. Also man hat das irgendwie so ein bisschen erst abgetan, aber mit der Dauer macht man sich natürlich immer Sorgen.
Ja.
Und spätestens, als ich es dann beim zweiten Mal beim Onkologen auch angesprochen hatte, hatten wir nochmal Blutwerte neu genommen. Und dann kam der Anruf, dass ein unspezifischer Tumormarker, ein LDH-Wert in dem Fall, auch hochgegangen ist. An sich nichts Schlimmes. Zusammenhängt, aber dann 2 Punkte, die nicht ganz so gut sind und die haben dann dazu geführt, dass der CT vorgezogen wurde.
Aber diese Tumormarker, das ist auch immer so ein Ding, ne? Also meine Onkologin ist gar kein Fan davon, also meist heißen ja CA,
genau.
626 oder was ich was. Und die sagte dann auch immer, sie machen sich nur verrückt, wenn der dann hoch und runter geht, weil bei diesen Erhaltungstherapien, wie wir beide sie kriegen, kann das wohl mal sein. Also ich weiß es selber nicht, ich bin ja auch kein Onkologe, aber jedenfalls, aber ich kann genau nachfühlen, was du gedacht hattest.
Ja.
Shit, jetzt ist soweit.
Ja, also. Vor allen Dingen, ich kann mich noch daran erinnern, das Telefon hat geklingelt.
Ja.
Meine Frau und ich waren gerade noch am Kaffee trinken, am Frühstückstisch, die Kleine war schon weggebracht und 8 Uhr morgens oder 8.30 Uhr war es, Pius Hospital, und dachte mir, das kann nicht gut sein, wenn so früh, keine 24 Stunden nach der Blutentnahme, das Telefon klingelt. Und da wurde mir dann verkündet, eigentlich der Tumormarker ist dann halt kein Grund zur Sorge, aber mit dem anhaltenden Husten, wir zählen das Staging um 3 Wochen vor.
Okay, 3 Wochen. Mhm.
Genau, aufgelegt. Meine Frau hat währenddessen aber schon mitgehört und gesehen, wie ich am Kalender gezuppelt habe und am nächsten Tag schon irgendwas Neues eingetragen habe. Der schossen schon die Tränen in die Augen. Wie gesagt, aufgelegt und ich war auch völlig aufgelöst. Also der Boden war vielleicht nicht wie bei der Erstdiagnose, aber er wurde wieder weggezogen. Und auch wenn mir eigentlich Mut gemacht wurde, wir überprüfen das jetzt, war ich einfach weg.
Ja, Kopfkino also, geht los.
Kopfkino ging los.
Ja.
Und wir waren den ganzen Tag über voller Angst und Sorge. Wir haben auch abgespult, was machen wir jetzt als nächstes? Aber das Versprechen, was wir uns vielleicht aus Naivität irgendwie eingeredet haben, dass wir erstmal eine ruhige Kugel schieben können, das war weg. Das war völlig weg. Und wir hatten einfach ja tatsächlich nur Angst, weil wir mittlerweile besser wussten, was uns eigentlich erwartet. Bei der Erstdiagnose keiner konnte sich mit TKIs oder mit irgendwelchen
Mutationen. War noch Blindflug, ne?
Absolut. Mhm. Und ja, das hat uns eigentlich, glaube ich, am meisten Sorge bereitet, dass wir mittlerweile wussten, welche Auswirkungen es haben könnte.
Aber machen konntest du ja auch nichts. Also tatsächlich bis zu dem CT-Termin warst du ja eigentlich dann dir überlassen oder ihr euch überlassen.
Ja, also 24 Stunden Unsicherheit, beziehungsweise sind es ja nicht die 24 Stunden, sondern bis zum Ergebnis dauert es dann entsprechend noch länger. Ja,
aber schon gut, dass du innerhalb von 24 Stunden CT-Termin hattest, das war ja schon...
Absolut, ja, das, da habe ich mich sehr darüber gefreut auch, zumindest, dass ich dann nicht noch hätte viel länger warten müssen.
Ja.
Ja, dass wir keine 24 Stunden warten mussten, das hat uns wirklich gefreut. Aber wir waren trotzdem aufgelöst, weil die Angst war einfach vorherrschend. Was würde passieren, wenn Brigatinib nicht mehr wirkt und der anhaltende Husten? Am nächsten Tag bin ich also dann noch Oldenburg gefahren und wir haben die CT-Untersuchung gemacht. Und mittlerweile, danke an die Community, mit der man ja dann durchaus schon den ein oder anderen Austausch hatte, habe ich mittlerweile gelernt, dass man ja auch die Radiologen direkt mal ansprechen kann. Und so bin ich nach dem CT nicht direkt wieder ins Auto gestiegen und habe auf den Arztbrief oder auf den erlösenden Anruf gewartet, sondern habe dann direkt nach dem Befund gefragt. Und ich wurde natürlich ein bisschen vertröstet, hat alles ein bisschen gedauert, aber die 2 Stunden, die ich da investiert habe, die sind schon wert gewesen. Ja. Absolut. So, also ich habe direkt den Brief aufgerissen und ja, da stand es dann letztendlich schon, dass wir einen stabilen Verlauf haben mittlerweile.
Vergleich zum vorigen Befund.
Das heißt, von der Erstdiagnose zum ersten CT nach 8 Wochen, da war es rückläufig und jetzt ist quasi zumindest im rechten Lungenlappen alles stabil geblieben. Also man hätte jetzt noch irgendwie traurig sein können, dass es jetzt nicht noch weiter zurückgegangen ist, aber letztendlich ist ja irgendwie eine Stabilität das, was man sich auch wünscht. Und ja, genau, deshalb am Ende des Tages, da fiel ein Riesenstein von meinem Herzen.
Ich das ist direkt, einfach nicht mehr geworden. Ja,
Also es ist nicht mehr geworden und diese 24 Stunden, die wir in Sorge verbracht haben, dass alles irgendwie nochmals neu gedacht werden muss, dass wir eine neue eine Rebiopsie brauchen und so weiter und so fort, das war alles nicht mehr nötig. Und ich habe gedacht, dass mich dann im Grunde genommen diese Nachricht auch wieder auf das Mindset von, ich sag mal, 48 Stunden vorher bringt. Also, dass ich dieser ganzen Therapie so weiter vertrauen würde. Aber es war doch irgendwie ein Bruch. Also jetzt, es ist nicht so, dass ich jetzt dieser Therapie oder dem Medikament nicht vertraue. Das schon. Aber ich habe einfach gemerkt, wie fragil das Ganze.
Der Moment ist nah, ne?
Der Moment kann so nah
kann
sein.
So nah bei mir kann,
war,
ja.
Genau, und bei mir war es wirklich nur ein Anruf und alles ist eigentlich schon fast in sich zusammengestürzt. War nicht nötig, weil es ist ja noch gar keine Untersuchung gelaufen zu dem Zeitpunkt, aber einfach die Angst davor bringt eigentlich das ganze Kartenhaus der Hoffnung schon fast zum Einsturz.
Das ist ja auch das Seltsame, auch wenn jetzt ein normaler, stabiler Zustand ist, man lebt ja dann, ich sag mal, nach dem letzten CT den nächsten Monat eigentlich ziemlich entspannt, weil du weißt, das letzte CT war positiv, also bei mir ist ja auch nur stabil positiv, gar kein Rückgang, ne? Aber halt, dass du weißt, es ist, wie es ist, es bleibt so, es wächst nicht mehr und dann bist du den ersten Monat ziemlich entspannt. Dann fängt das schon an, wenn du, ja, wie jetzt auch, hab auch Husten, wo die Heilpraktikerin oder die Hausärztin sagt, ja, kann auch irgendwie Pollen sein, wirst du jetzt auf einmal da ein bisschen
überreagierst. Aber hast du das Gefühl, dass du mit der Erfahrung jetzt entspannter?
Nein. Also ich bin kein Stück entspannter.
Ja, und die Sorge habe ich halt auch. Also jetzt so frisch dabei und ich glaube, vielleicht sind wir gut informierte Patienten, was uns sehr viel bringt, aber in einer gewissen Weise auch zu Problemen führt, weil wir halt um die Bedeutung eines schlechten Ergebnisses wissen. So, und in deinem Fall, ich glaube, du hattest es mal auch angesprochen, dass die Tagrisso-Wirkung im Schnitt so und so lang ist, PFS, und da bist du schon drüber, toi, 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 das wird noch lange gehen, aber das Wissen um die Bedeutsamkeit.
Das musst du gut wegschieben. Also tatsächlich musst du sagen, immer Tagrisso wirkt bei mir 10 Jahre. Ja, genau. Du musst eigentlich dein Wissen, was du hast über diese Statistik. In dem Fall wäre es besser, du wüsstest es nicht. Mhm. Eigentlich ja. Also hätte mir jetzt der Arzt gesagt, hier, das nimmst du bis zum Ende. Dann würde ich, glaube ich, leichter rein. Also denke ich.
Klar.
Weil ich ja eigentlich denke, es geht für immer gut, ne?
Ja.
Ja, aber jetzt haben wir es halt so, alle 3 Monate gibt es das CT.
Und 3 Monate könnte man eigentlich Ruhe haben, so richtig.
Aber man fiebert in der Hälfte schon wieder und sagt, okay, da ist das, ne? Also jetzt bei mir ist es ja immer Urlaub buchen, wo ich dann keinen Urlaub buche. Oder nur welchen, der wirklich kostenfrei zu stornieren ist. Mein nächstes CT ist jetzt Ende Juni. Und ich traue dem Juni, August, September noch gar nicht über den Weg. Also das ist dann,
ja,
weil man, es kann sein, dass da was anderes dann ist, ne? Was anderes ansteht. Und das ist halt das Krasse, was man sich vorher, das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Also vorher hätte ich ja, ich sag mal, wenn wir beide jetzt gesagt hätten, wir fliegen das nächste Jahr nach Südamerika, dann hätten wir beide jetzt die Flüge rausgesucht.
Ja, ohne weiteres.
Ja, genau. Weil was soll passieren?
Ja.
Ne? Klar. Jedem kann was passieren, aber darüber hätten wir vorher gar nicht nachgedacht.
Ja.
Und jetzt bedenkt man das immer oder rechnet das mit ein, ne?
Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Ich überlege gerade, wie lange denn eigentlich so dieser Zeitraum ist, wo ich grundsätzlich Pläne mache, ob die überhaupt über diese 3 Monatszyklen hinausgehen. Wenig. Also zumindest, es gibt Pläne, aber die sind jetzt nicht, jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel, mit einer Flugbuchung
versehen. Genau, würdest du da 3.000 Euro draufsetzen?
Nee.
Also nee. Klar, genau. Pläne, ich sag mal, wenn wir uns bei jetzt in 3 Monaten für Essen verabreden, ja, das ist okay. Wenn was ist, kann ich sagen, André, ich kann nicht. Aber jetzt irgendwo dann 3.000 Euro Flüge zu vernichten.
Nee, das...
Das würde ich halt nicht machen, ne?
Nee, das würde ich auch nicht machen. Also da kommen wir dann zu dem Punkt, doch wieder diese 3 Monate Staging, Zyklus und mindestens, also bei mir sind es jetzt aus 3 Monaten durch das Vorziehen waren es dann fast nur 2 Monate. Durch den Husten war aber eigentlich nie wirklich ein Seelenfrieden dazwischen. Ja. Also ich hoffe, dass das mit der Zeit besser wird, aber deshalb meine Frage gerade. Ich habe das Gefühl, dass es doch nicht so kommen wird und damit hadere ich noch so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, dass gerade in diesen Phasen vor dem Staging oder wenn ich dann halt auch gerade körperliche Beschwerden habe, dass ich schlechter schlafe. Ich bin gereizter. Da sind einfach so viele Punkte, dass ich so unruhig bin, auch teilweise so richtig gedankenversunken, träume so vor mich hin. Was heißt träume so vor mich hin? In meinen Gedanken.
In deinen Gedanken, genau.
Genau. Spiele ich dann vielleicht schon alle potenziellen Szenarien durch. Und das merke ich halt jetzt bei 2 Staging-Zyklen schon und habt eigentlich die Hoffnung, dass es besser werden könnte. Auf der anderen Seite wird uns das unser Leben lang begleiten und daher befürchte ich, dass es vielleicht gerade so als Kopfmensch nicht viel besser wird.
Ja, also ich kann mir vorstellen, die ersten 3, 4, 5 Jahre bestimmt nicht. Mhm. Also ich weiß es natürlich nicht, ne, weil ich habe es noch nie durchgemacht. Also.
Nee, klar, keiner von uns.
Aber ich habe auch vorher noch nie Todesangst gespürt. Also ich war vorher nicht irgendwie so stark krank oder so stark verwundet oder in irgendeiner Situation, sagen wir Autounfall oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe. Aber ich kann wirklich sagen, dass diese Stagings für mich wirklich Todesängste auslösen. Also ich habe wirklich ja den Gedanken, wenn das jetzt so ist, klar, ich muss die nächste Baustelle anfangen, ich muss eine neue Biopsie haben, also eine Rehbiopsie, ich brauche eine neue Molekular-Genom-Analyse. Das ist mir alles völlig klar, dass da wieder was losgeht und auch wieder was kommen kann. Nur ist der erste Pfeil aus dem Köcher weg.
Ja.
Ne? Also so wie Mario hat noch 10 Ups, ich habe noch 10 Leben, da ist eins weg.
Ja, so ein schönes Beispiel.
So in der Art, ne?
Ja. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie in diesem Staging steckt, dieses Wissen über diese Köcher und einer ist schon weg, das dreht sich halt. Auch wenn man dann halt tatsächlich faktisch in dieser Röhre liegt. Ich weiß gar nicht, ist es bei dir so, dass es dir viel zu schaffen macht, ein MRT oder CT? Also die tatsächliche Untersuchung, weil mich beklemmt mindestens das MRT völlig, also diese Geräuschkulisse alleine, während ich im CT einfach für mich sein kann, Gedanken schweifen lassen kann, ist das im MRT ja einfach gar nicht möglich.
Das MRT ist einfach laut, ne?
Genau.
Da hämmert es, dauert auch länger.
Ja.
CT ist, finde ich, immer so rein raus. Also das ist ziemlich schnell. MRT dauert immer ziemlich lange. Also mindestens 20 Minuten eigentlich immer. Was mich absolut nervt und weil ich bin ja sowieso jeden Monat zum Blut abnehmen und zwischendrin dann auch ist dann mal was gewesen. Mich nervt das Kontrastmittel. Also mich nervt das erneute Einstechen dann wieder. Dann habe ich MRT Kopf und CT, Thorax, Abdomen und das machen die auch nicht an einem Tag. Also muss ich dann zweimal dahin. Mhm. Einmal linken Arm, einmal rechten Arm. Und
das summiert sich
ja,
und die Arme werden quasi immer schwächer, die Haut, und du merkst es halt.
Ich merke das halt, ne? Ich merke diese Kanüle, wie die da drin hängt. Und ansonsten würde ich mir wirklich zutrauen, ich bin da wirklich so entspannt, dass ich da so ein bisschen rumdösen könnte im MRT. Aber mich nervt diese Nadel. Also mich nervt das wirklich und die tut weh und ich kann den irgendwie den Arm den nicht anwinkeln und muss in bestimmter Stellung, damit er nicht irgendwie an meinen Venen dann irgendwie schuppert oder was auch immer das passiert. Aber ja, das ist und natürlich, währenddessen geht die Angst ja weiter, ne?
Ja.
Weil, wie du schon sagtest, kriegt man gleich eine Aussage. Also kommt gleich jemand und sagt, da ist keine Metastasen im Kopf zu sehen. Ist da irgendwas, keine Ahnung, in der Leber oder wo auch immer, irgendeine Aussage?
Mhm.
Oder musst du nach Hause und wartest dann wieder x Tage auf den Brief?
Das ist eigentlich die noch schlimmere Zeit.
Ja, natürlich. Du wartest ja, ich mal, wie so ein Brief von Oma früher auf dem Postboten. Kommt das heute, kommt das nicht? War die Post schon da?
Und es ist ja faktisch so, dass die Daten, also die Bildgebung ist ja geschehen und die Bilder sind bei irgendwem auf dem Rechner. Das heißt, es ist eigentlich nur noch die Informationsübermittlung, beziehungsweise natürlich einfach erstmal das Bearbeiten, aber dann die Informationsübermittlung. Und das ist schon schwierig, wenn man da wirklich länger als 24, 48 Stunden drauf warten muss.
Ja, ist nur vom Postweg abhängig, ne?
Ja. Also es ist halt einfach die Situation, mit der Angst zu leben, und es geht ja um dein Leben. Und dass da irgendjemand, ohne da jetzt so ein Fingerpointing zu betreiben, aber manchmal ist das, glaube ich, nicht allen bewusst im Umgang, und deshalb suche ich eigentlich jetzt mittlerweile, egal ob mit Arzthelferin oder Arzthelfer oder halt direkt mit den Ärzten, das Gespräch und frag direkt nach, und oftmals ist das jetzt auch ganz gut angekommen, muss ich sagen.
Ja.
Ja, also das ist das, was mir zumindest hilft. Und das mit den Einstichstellen kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich so, im MRT kann ich nicht dösen, sondern diese Geräuschkulisse führt bei mir dazu, dass ich zwangsläufig so ein bisschen so Beklemmung bekomme und diesen schönen Ball, den man da in der Hand hat. Ich würde ihn nicht betätigen, weil ich weiß schon, du musst das jetzt durchziehen.
Sonst bricht es ab und du bist rausgefahren.
Und du musst halt nochmal
neu, noch
weil
durch,
am Ende des Tages bist du ja auf das Ergebnis angewiesen. Mhm. Und dann hilft mir auch nur, mir bewusst zu machen, du ziehst das alles durch, um wieder eine Bestätigung zu bekommen, dass die Therapie noch läuft.
Mhm.
Oder wenn es halt mal nicht läuft, dass man schnell agieren kann, um was umzustellen. Das ist so der einzige Anker, den ich irgendwo dann habe. Aber ansonsten würde das Kopfkino immer weitergehen. Gerade bei mir im MRT, CT, da stimme ich dir zu, das geht relativ schnell. Und dann kommt natürlich dieses lange, lange Warten. Auch wenn es dann gar nicht so lang ist manchmal. Aber jede Stunde, jeder Tag, bis man auf den Befund wartet, das fühlt sich seit nach Ewigkeiten an.
Ja, ich merke aber auch gerade, also wo wir beide so reden, diese Todesangst, und ich finde auch diese ganze Gefühlswelt kriegt man überhaupt nicht transportiert. Also
nee,
wenn ich jetzt Zuhörer, würde ich jetzt nicht sagen, okay, die leiden, aber ja, wenn wir telefonieren,
man versteht sich dann schon.
Ja,
man
wir halt wissen ganz Situation genau, was ist. Los ist, ne?
Ja,
also
ja, ich glaube auch nicht, dass man das den Freunden, den Bekannten und Co., auch wenn alle mitfiebern und natürlich auch alle immer direkt Bescheid wissen wollen, wissen sie, glaube ich, nicht, wie es ist, dort zu liegen und diese Angst zu verspüren.
Ja.
Ich empfinde manchmal sogar auch so einen kleinen Druck. Es darf ja quasi nicht negativ ausfallen.
Nee, es darf nichts kommen.
Also erstmal für mich selber nicht, aber auch die Hoffnung von außen. Und damit will ich nicht sagen, dass die Leute nicht hoffen sollen, weil klar, die sind mir wohlgesonnen und jeder hat natürlich so seine engsten Leute. Aber es ist schwierig, manchmal damit umzugehen, dass man das Gefühl hat, nur positiv antworten zu dürfen,
weil du hast deinen Plan B in der Schublade. Du wüsstest ja, was kommt. Alle anderen wissen das nicht. Und ich glaube, man hat dann so ein bisschen auch Angst vor den Vertrauens oder nee, wie sage ich das besser? Es ist kein Vertrauensverlust. Es ist so ein, dass das Umfeld nicht mehr daran glaubt, dass du die 0,1% bist, sondern dass du vielleicht Angst hast davor, dass die anderen auch sagen können, oh Gott, jetzt ist er fällig.
Und das würde vielleicht so eine Spirale eher noch
auf dich noch mit abfärben, ne?
Ja, genau. Und das ist halt vielleicht die Sorge, die man dann hat. Und zumindest ich empfinde das ist jetzt kein erdrückender Druck, dass man da gar nicht mit umgehen kann. Aber ich habe da schon mal drüber nachgedacht, dass man eigentlich nur positiv antworten darf. Und letztendlich habe ich das ja nicht in der Hand. Also das Medikament arbeitet in mir, also hoffentlich.
Ja.
Und
mir fallen so zwei Lasten runter. Einen von deiner Schulter und gefühlt auch von den anderen Schultern, an die du auch gedacht hast. Ne?
Genau. Und ja, das macht einen schon bei Zeiten ziemlich fertig, abseits von dem Riesenrucksack, den man halt eh aufhat. Denn Todesangst, wie du sagtest, das lässt sich oftmals gut verdrängen. 3 Monate Staging, Pause oder Zyklus dazwischen, wie auch immer, sind maximal 2,5 Monate, würde ich sagen, weil die 2 Wochen davor schläft keiner mehr, glaube ich, gänzlich ruhig.
Nee, auch ich finde manchmal so am Tag kommen auch manche Dinge, wenn du draußen stehst und siehst Garten und was ich was und denkst, das soll irgendwie in kurzer Zeit nicht mehr da sein. Also, weil wenn ich nicht da bin, ist auch alles andere nichts, so eine Art, weil ich habe ja nichts mehr davon dann, ne? Das ist, finde ich, das sind so richtig krasse Momente, die muss man auch, also ich muss sie sehr schnell wegschieben, ansonsten passiert da zu viel mit einem, ne?
Ja. Bei mir jetzt im letzten Zyklus war es dann tatsächlich so, dass ja dann alles positiv war, auch die MRT-Kopfuntersuchung hat dann Gott sei Dank keine Befunde gezeigt und das hat so eine Woche gebraucht, bis es dann wirklich so richtig angekommen ist und ich dann beruhigter damit umgehen konnte. Und dann war tatsächlich schon wieder irgendwie so nach dem Staging ist vor dem Staging. Nicht, dass ich direkt wieder in dieselbe Sorge verfallen bin. Mein Husten wurde weniger. Auch diese, du hast es eingangs auch schon gesagt, dass du jetzt weniger Beschwerden hast oder hast dich nicht richtig um deine Bandscheibe gekümmert, weil ja erstmal die Hauptsorge weggefallen ist.
Ja, das Leben ist ein Tick leichter, ne?
Genau, und so ist es bei mir jetzt auch gewesen. Plötzlich war alle, die Metastasen haben dann doch nicht mehr so geschmerzt an der einen oder anderen Stelle. Rücken war dann auch wieder besser. Das Knie ist immer noch gängig und ja, das sind Sachen, die dann halt passieren, wenn man die Hauptlast genommen bekommt, dass man keine Sorgen hat, das kommt halt nicht vor, man verdrängt es ein bisschen und ja, wenn man dann, sag ich mal, nach einer Woche nach dem positiven Ergebnis dann so langsam abschalten kann, und das hoffe ich, dass das viele besser können als ich. Ich lerne das immer noch. Und ja, jetzt ist es bei mir so, dass in 3 Monaten das nächste Staging ansteht und theoretisch jetzt nur ein Sono und eine Röntgenaufnahme anstehen würde. Ich habe da jetzt erstmal noch nichts in Gang gesetzt und diskutiert, weil für mich ist das war jetzt die Pause von dem ganzen, gerade diese keine Sorgen sich machen zu müssen, war jetzt sehr bedeutend für mich. Also einfach mal den Mai sein zu lassen mit seinen schönen Feiertagen und einfach mal sich zurücklehnen und das Leben genießen. Und jetzt so langsam merke ich aber, dass sich doch der nächste...
Die Vorbereitungen laufen.
Genau, ja. Die Vorbereitungen laufen doch mindestens im Kopf schon wieder. Und jetzt frage ich mich jetzt schon, ist denn das Ergebnis einer vom Sono oder vom Röntgen mir ausreichend, als dass ich wirklich weitere 3 Monate dann noch darüber hinaus, also wir reden dann über jetzt 5 Monate bis zum nächsten CT, und ist mir das genügend? Also gibt mir das genügend Vertrauen? Und da kann ich das noch nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. Mein Herz sagt Nein, mein Kopf versucht das so ein bisschen zu überstimmen, indem es sagt, die Therapie schlägt ja an, auch die Leitlinie und auch das Vertrauen in die Ärzte. Lass dich doch einfach mal irgendwie gehen.
Sei froh, wenn das Sono denn positiv ist, ne?
Genau, so, und ja. Lass das einfach zu und nimm es so hin, wie es ist. Und dann hast du vielleicht im längeren Zeitraum vielleicht sogar einen entspannteren Umgang damit. Das versuche ich mir, oder das versucht mein Kopf mir ein bisschen einzureden, aber ich merke halt, wie gesagt, so das Bauchgefühl oder das Herz hat da eine ganz entgegengesetzte Meinung, und da kommen wir dann halt wieder, man weiß grundsätzlich, dass die MRT und auch die CT-Untersuchung dann doch mehr Details liefern kann, und ja, warum dann alle 6 Monate nur, wenn es dann doch um dein Leben geht, und will man da was verschlafen potenziell, und diese Sorge, das ist das, was mich jetzt gerade beschäftigt.
Ja, wir werden auf jeden Fall mitkriegen, wie du dich entschieden hast oder wer gewonnen hat, Herz oder Kopf. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, dann bin ich also der Nächste Ende Juni mit CT.
Genau, bei mir wäre es im August, Anfang August.
Ja, gut, dann werde ich da erstmal durchgehen und dann kommst du.
Genau, vorher werden wir uns wahrscheinlich nochmal treffen.
Ja, das denke ich auch. Wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen, dann hüpfen wir mal zum nächsten Thema. Ja, wir haben gesagt, wir machen erst den Podcast und dann machen wir die angenehmen Sachen. Und wir haben viel davor darüber gesprochen, aber jetzt nicht danach. Du hast eine erste Aufnahme oder einen ersten Aufnahmetag gehabt von Das Familienhörbuch.
Ja.
Verlinken wir auch natürlich in den Shownotes. Aber erzähl doch mal kurz, was das ist.
Ja, das Familienhörbuch. Also das ist für mich eine ganz emotionale Sache. Ich bin sehr schnell, als ich mich dann mit der ganzen Krebssituation auseinandergesetzt habe, bin ich über das Familienhörbuch gestolpert und habe mich dann dort eingelesen. Und das Familienhörbuch bietet schwerkranken Eltern mit einer lebensverkürzenden Diagnose die Möglichkeit, für ihre Kinder eine Lebensgeschichte, ihre eigene Lebensgeschichte aufzunehmen. Also als wirklich Hörbuch professionell begleitet von einer Audiobiografin und dann in Kapitel unterteilt, mit Musik unterlegt und wirklich im professionellen Umfang. Und dort war ich jetzt. Meine erste Aufnahme hat in Hamburg stattgefunden. Und ja, ich war mega aufgeregt, muss man sagen. Letztendlich alle Erinnerungen, oder nicht alle Erinnerungen, hat man im Kopf, aber wenn man so tief.
Wo bist du denn angefangen? Oder wie haben die dir so ein bisschen Einstieg? Haben die gesagt, hier, fangen wir beim Kindergarten an? Oder
Ich habe da eine sehr nette Dame, oder ich habe da eine sehr nette Dame an meine Seite, die genau die richtigen Fragen stellt. Ja. Also wir haben tatsächlich fast ein bisschen chronologisch angefangen, in der Jugend, in meiner Heimat, dann in meinem Fall Aurich aus Friesland, schön beschaulich. Wie ist mein Familienleben dort gewesen? Wie sieht meine Familie überhaupt aus? Und das war einfach aufregend, weil man sehr schnell, gerade wenn man über die Heimat spricht, in so einen, oder über die Familie, da kommt man in so einen sehr emotionalen Modus rein. Und das gleichzeitig aber dann an seine Tochter zu adressieren, ja, das macht was mit einem.
Sprichst du auch die ganze Zeit so, als ob du ihr das erzählen würdest?
Ja, Gut, wenn man dann, ja, auf jeden Fall, ja. Aber mir ist dann durchaus schon mal passiert, gerade am Anfang, dann aus meiner Sicht, Papa, Mama werden dann ja Opa und Oma,
ja.
Und da stolpert man dann schon ein paar Mal drüber, aber das groovt sich dann irgendwann ein und dann muss man das ein oder andere Mal wiederholen am Anfang, aber ja, das ist so sehr emotional und mir bedeutet das wirklich sehr, sehr viel, gerade für meine Tochter etwas zu hinterlassen. Oder wie soll man das sagen? Das ist, wie gesagt, echt ein emotionales Thema.
Ja.
Irgendwann werde ich ja wahrscheinlich durch diese Krankheit nicht mehr da sein. Toi, 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 dass es noch alles lange dauert. Und man fragt sich, was hinterlässt man seiner Tochter? Und die Stimme ist eines der ersten Sachen, die tatsächlich irgendwo aus dem Gedächtnis verschwindet. Mhm. Und aber auch meine Geschichte, wer kann sie besser erzählen als ich selber?
Du selbst, ja.
Und ich sehe das manchmal gar nicht so als, weil ich schwer krank bin, ist das eine tolle Sache, sondern eigentlich wäre das für jeden Menschen eine tolle Sache, für den Partner auch, wenn man mal seine Geschichte von klein auf erzählt, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, der ich bin und was ist eigentlich die Message an andere Leute, besonders Leute, die mir dann halt nahestehen, in dem Fall jetzt meine Tochter, was ist die Message, die ich aus meinem Leben bis jetzt gezogen habe und weitergeben will. Wo gibt's vielleicht mal gewisse Stellen, wo du aufpassen musst oder wo sei man auch mal nicht zu streng mit dir. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Gedanken und Worte, die man da finden muss. Deshalb dauert auch, ich glaube, nicht jede Aufnahme, aber das kann 3-4 Tage dauern. Und da wird man, wie gesagt, professionell begleitet und für mich ist das eine Wahnsinnserfahrung und ich bin tierisch gespannt, wie dann das finale Produkt aussehen wird. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen.
Wie viele Stunden werden das denn ungefähr? Weißt du, was wie so ein Durchschnitt, was am Ende dabei rumkommt oder ist das je nach Story dann?
Also ich glaube, je nachdem, was man dann zu erzählen hat, ich glaube schon, dass so 3-4 Stunden werden es wohl mindestens sein. Es wird wahrscheinlich auch doppelt so lange Stories geben. Mhm. Das hängt natürlich dann einfach auch von dem ab, was man dann so erlebt hat, wie viel Tiefe man dem dann gibt. Und ich glaube, ich erzähle viel und habe auch das eine oder andere erlebt. Nicht alles ist dann nur für Carla dann bestimmt, sondern auch irgendwie insgeheim auch an meine Frau gerichtet, ja. Oder auch an meine Schwester. Und so haben halt irgendwie alle etwas davon, die mir sehr nahestehen. Und ich bin ganz gespannt, wie es irgendwann ist, das Buch mit meiner Tochter zusammenzuhören, ob meine Frau das direkt mit mir zusammenhört oder ob sie das erstmal ganz lange irgendwo in einem Schrank liegt und vielleicht erst rausgeholt wird, wenn ich nicht
meinst,
mehr da bin.
Du meinst, dass sie auch zu viel Angst vor der Emotionalität hat?
Ja, also wenn ich da bin, ist meine Stimme ja dann präsent und ich bin präsent und zum Anfassen da.
Ja.
Wenn das dann irgendwann nicht mehr so sein sollte, dann ich kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich kann nur von anderen Teilnehmern, die ich irgendwo mal gehört habe, sprechen hören habe, dann berichten. Und da wurde schon gesagt, dass gerade so eine Stimme von der Person, die einem nahestand und dann nicht mehr da ist, das geht so tief
ich
rein.
Ich finde das mega. Also ich würde heute auch, also von ich sag mal so eine Aufnahme, von meinen Oma und Opa gibt es auch so Videoaufnahmen, die gucke ich mir auch an. Ne?
Ja, und wenn du da dann die Stimme hörst, und dann irgendwie das Gefühl hast, diese Person steht im Raum, das bewegt einen sehr.
Ja, klar, aber ich glaube, es gibt zwei verschiedene, also jetzt für deine Frau, zwei verschiedene Zeitpunkte. Einmal die jetzt anzuhören, mit Neugier, was du überhaupt ihr vielleicht noch nicht erzählt hast,
ja.
Also was da so rumkommt. Und dann gibt es natürlich einen Punkt, wenn du irgendwann mal nicht mehr da sein solltest, dann wird das nochmal eine ganz andere Sache sein. Ich glaube, dann ist gar nicht so wichtig, was du erzählst, sondern dass man deine Stimme und sich die Vorstellung, Erinnerung und so, ne?
Ja, ich glaube, das ist ein Geschenk, was per se nicht mit Geld bezahlt
werden kann. Nee, ist unbezahlbar. Wollte ich genau das gleiche gerade auch auf den Lippen gehabt.
Genau.
Aber es ist kostenfrei, ne?
Für mich ist es kostenfrei. Ich habe mich beworben und ich wurde dann glücklicherweise in das Projekt aufgenommen. Mhm. Wie gesagt, bei mir ist jetzt das gerade gestartet mit der ersten Aufnahme Und ich glaube, es sind so um die 500 Teilnehmer, Projektteilnehmer jetzt auch schon dabei gewesen. Es ist kostenfrei für diejenigen, die dann aufgenommen werden. Es ist aber alles spendenfinanziert. Mhm. Also damit ist es ein gemeinnütziges Unternehmen und aus meiner Sicht auch absolut unterstützenswert, weil ich kann halt nur von mir berichten in meiner Situation mit dieser schockierenden Diagnose. Lebensbegrenzend und meine Tochter lernt jetzt gerade die ersten Wörter sprechen. Die kann da jetzt noch nicht viel mit umgehen. Die kann aber schon meine Stimme zuordnen und
5, 6 Jahre weiter.
Genau, ja. Ich werde ihr was hinterlassen, was ich lange mit ihr anhören kann, wo man vielleicht ein Ritual schaffen kann, das abends zum Einschlafen oder wie auch immer. Und irgendwann hat sie aber selber die Möglichkeit, je älter sie wird, dann halt gewisse Artikel oder gewisse Kapitel sich anzuhören. Vielleicht hat sie Lieblingskapitel. Vielleicht lässt sie es auch erstmal auch ganz liegen und kramt es dann Jahre später erst wieder raus. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ein ganz emotionales und tolles Geschenk sein wird.
Ich glaube auch, dass das wird für deine ganze Familie wird das genau. Ding sein. Ne?
Ja, also von daher, ich bin absolut dankbar kann nur empfehlen, sich mindestens über das Familienhörbuch sich einmal zu informieren.
Einfach über das Projekt, ne?
Genau, weil das einfach ein tolles Team ist.
Ja, ich, wie gesagt, irgendwas muss ich auch noch machen, ob ich irgendwie so Videos aufnehme oder so. Das ist ja heutzutage ein Glück, dass das viel, viel einfacher ist. Man kann einfach sich eine Festplatte kaufen und dann vielleicht einige Dinge auch so erzählen, die man loswerden will. Mhm. Ja, aber man schiebt das, ich schiebe das vor mir her, weil ich das gar nicht wirklich wahrhaben will im Moment.
Ja, mir geht das auch so.
Deswegen ist es so gut, dass du es gemacht hast.
Also, ich habe das aber lange auch vor mir hergeschoben, also ja, zumindest in dem Rahmen.
Lange krank, ja.
Nee, aber man wusste ja am Anfang nicht, wie lange jetzt...
Wie ernst es ist, ne?
Genau, wie ernst es dann wirklich ist. Und als ich dann von dem Projekt erfahren habe, und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt geht's dir ja ganz okay. Und dieses okay, das ist halt, der Krebs ist jetzt gerade nicht weiter erwachsend,
ja.
Aber man hat ja schon seine Wehwehchen.
Er ist da.
Aber mir geht's grundsätzlich okay und ich habe es dann, wie gesagt, vor mir hergeschoben. Du hast ja noch Zeit und dies und das und jenes. Aber ich wurde dann halt auch ermutigt, das jetzt anzugehen, wenn man noch, also gesund kann man nicht sagen, aber wenn man halt noch in der Lage dazu ist und dann, wie gesagt, das auch vielleicht noch mit meiner Tochter da irgendwie was zu erschaffen. Und das hat mich dann doch ermuntert, das anzugehen. Und ich habe es ja schon gesagt, ich freue mich tierisch, das jetzt umzusetzen. Und es hat auch Spaß gemacht. Es war ein verdammt langer Tag, aber es war sogar, auch wenn es emotional war, eher freudig.
Ich wollte es gerne, darf man das fragen? Also erstmal hast du einen Tag rum.
Ja.
Also du musst also noch 3 bis 4 Tage hinterher schieben.
Ich gehe von 2 aus, aber
vielleicht auch 3.
Genau, vielleicht auch 3. Ja. Also wir haben jetzt so meine Geschichte von klein auf bis hin zur Ausbildung und später Heirat, Geburt, haben wir auch schon alles so eingesprochen. Aber natürlich gibt's immer noch ganz viel Raum für kleinere Anekdoten, direkte Ansprachen, ganz neue Kapitel. Es gibt auch die Möglichkeit, quasi sogenannte Tresor-Kapitel zu machen. Das heißt, wenn man halt erst ab einem gewissen Alter Zugang der Beschenkten, also in meinem Fall meiner Tochter, geben will, dann kann man auch das irgendwie möglich machen.
So eine Art Triggerwarnung für Sachen, die vielleicht erst mit 18 oder mit 25 genau. erst gehört werden sollten.
Genau, ne? Oder halt auch, wenn ich mal irgendwo über die Gestränge geschlagen haben sollte, was ich niemals habe. genau, da sowas wäre das vielleicht.
Ja.
Ja, genau. Und wie gesagt, für mich ein Projekt, absolut unterstützenswert und einfach, ich bin Nutznießer dessen, bin aber auch wirklich einfach nur dankbar für das ganze Projekt und die vielen Mitarbeiter, Ehrenamtliche und so weiter und so fort, die da an diesem ganzen Aufnahme mitwirken letztendlich.
Hatte ich schon ich sag mal, die Aufnahme jetzt auch ein bisschen weitergebracht, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja auch so ein bisschen, ich will mal sagen, wie beim Psychologen auf der Couch, oder? Mhm. Wenn du so zurückreflektierst, also wenn ich so meine Kindheit und Jugend erzählen würde, da wären auch ein paar sehr schwere Sachen dabei.
Also, ja, also je nach Geschichte,
ja.
Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Aufarbeitung seines Lebens und gleichzeitig, indem man es aufnimmt, ist es etwas, was man dann irgendwie nicht abschließt. Abschließt ist das falsche Wort, aber es hilft mir tatsächlich, etwas zu erschaffen, um vielleicht später eher loslassen zu können. Mhm. Über dieses Loslassen, da wollen wir noch lange, lange nicht sprechen.
Nein, nein,
aber ich weiß, dass es, wenn dieser Moment irgendwann gekommen ist,
hast dann, du wenigstens das geschafft?
Dann hilft mir das Wissen, da was Tolles hinterlassen zu haben, mhm. was meine Geschichte, meine Stimme irgendwie konserviert.
Ja.
Genau.
Ja, gute Geschichte. Mhm, also finde ich wirklich gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich wäre gerne dabei gewesen, aber es ist ein sehr emotionaler, privater Moment, also ja, du und die wie sagen wir das, Redakteurin?
Audiobiografin.
Audiobiografin, okay. Ja, mega. Also ich war sehr, sehr gespannt und habe gesagt, warte, ich will es nicht wissen, ich will es im Podcast fragen.
Mhm.
Aber jetzt, die anderen Tage, werde ich dich natürlich nochmal ausquetschen,
ja.
wie es weiterging.
Ich,
ne?
ich werde berichten und ja. es ist, ja, ich bin mir ganz sicher, dass gerade die Ansprachen dann später im Vor- und Nachwort noch emotionaler werden, mhm. als jetzt quasi rückblickend über meine Jugend und meine Erlebnisse zu sprechen. Das war für mich, also wirklich auch eine sehr freudige Reise.
Ja, glaube ich sagen.
Und gleichzeitig ist der Background ja auch schon immer noch emotional. Ja.
Ja. Du hast noch mehr gemacht. Also
ja, es passiert immer sehr, ja, sehr viel.
Dass die Anfangszeit passiert so viel.
Ja.
Also die Untersuchung, die du gemacht hast, da war ich, glaube ich, auch entweder Patient Null oder Patient der ersten Stunde, weil bei mir auch diese BRCA2 Keimbarmutation aufgetaucht ist. Wir haben ja, im Privaten, wir beide zusammen ja auch darüber schon gesprochen. Du hattest das bei dir gar nicht auf dem Schirm, bis auf einmal eine Blutuntersuchung oder eine beiläufige Befund.
Es war tatsächlich
Besprechung oder sowas war das, ne?
Es war tatsächlich die Mutationsanalyse übers NNGM damals, die ich aber einfach noch nicht schriftlich in den Händen gehalten habe.
Ja.
Und wir haben damals, weil einfach auch so viel zu Therapiebeginn dann bei mir passiert ist, haben wir uns natürlich auf das Wesentliche konzentriert. Aber unter anderem in dieser Untersuchung wurde ein BRCA1-Gen, eine Variante unbekannter Signifikanz festgestellt. Mhm. Das ist soweit erstmal nicht, ja, man weiß nicht, welche Bedeutung es hat letztendlich.
Ja.
Für mich selber hab ich es mir so erklärt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele dieser Gene es gibt einfach sehr, sehr viele und wir damit meine ich im Grunde genommen die ärztliche oder Forschungsliteratur kennt einfach nur einen Bruchteil dieser Gene und dieser Varianten und nur weil wir sie nicht kennen und jetzt das als unbekannte Signifikanz beschreiben, heißt es nicht, dass es keine Auswirkung hat.
Ja.
Und so habe ich das für mich abgespeichert. Ich bin jetzt auch Teil einer Taskforce, also dieser Taskforce 5, die du gerade angesprochen hast.
Genau, ich habe sie noch nicht ausgesprochen, aber genau, du wusstest, was ich meinte.
Genau und da wird im Grunde genommen jetzt nochmal eine weitergehende Analyse gemacht, ob es tatsächlich auch eine Keimbahnvariante und damit potenziell auch eine erbliche Variante ist. Und damit würde dann halt der nächste Stein ins Rollen gebracht werden.
Ja, also das ist auch nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ganz wichtig, dass sich alle Lungenkrebspatienten testen lassen. Das ist also wirklich nicht schlimm, es ist nur Blut erstmal. Man kann auch noch über die Taskforce 5 auch noch sein, ich sag mal, ja, gespeichertes Gewebematerial, was irgendwo ja liegt, auch abrufen lassen. Das wird dann auch mal untersucht, aber es würde auch erstmal Blut ausreichen und dann wird geschaut, hat man irgendeine erbliche, ja, Krebsform, Keimermutation oder sonst was in seinem Blut oder in seinem Tumor. Da möchten wir auch nochmal eben darauf hinweisen, dass sich jeder da meldet und sagt, hier, ich möchte bitte...
Genau, die Informationen findet man dann auch über die NNGM-Internetseite.
Genau.
Und ja, das ist auf jeden Fall, auch wenn man das Ergebnis bei mir jetzt noch nicht kennt, die Variante wurde schon nachgewiesen und eventuell kann sich da aber auch für die weitere Familie, für meinen Vater, für meine Schwester, aber auch potenziell irgendwann vielleicht mal für meine Tochter etwas daraus ergeben.
Auf jeden Fall in der Vorsorge, wenn sich das bestätigt. Ne? Genau. Also wenn das irgendwas ist, was Relevanz ist für die Vorsorge, dann würden die bessere Leistungen kriegen. Auch Nicht-Lungenkrebspatienten können das machen. Also einfach nachlesen unter brca-netzwerk.de. Da kann man die Bedingungen erlesen, die normal vielleicht eine Familie Krebs haben oder selber eine Krebserkrankung haben. Bei dem NMGM-Versuch der Task Force 5 werden, glaube ich, alle Lungenkrebserkrankte, glaube unter 50 auf jeden Fall aufgerufen. Das andere müsste ich nochmal nachlesen, aber die haben auf jeden Fall jetzt schon das so ausgeweitet, dass sie dann, glaube ich, einen ganz großen Rundumschlag machen wollen und mal schauen wollen, wie das ist mit Lungenkrebs und BRCA.
Ja. Ist eine tolle Sache,
dass ist auf jeden Fall gut.
Die Möglichkeit jetzt besteht.
Ja, wie du schon sagtest, ne, wir kennen noch nicht alles. Das ist das Ding, ne?
Ja, für mich, wie gesagt, das kann sich ja auch nochmal anders darstellen, aber gefühlt hat sich da ein Haken gesetzt. Denn irgendwo besteht ja schon immer noch die Frage, warum erkrankt ein junger, gesunder, 37-jähriger Mann an so früh an Lungenkrebs im letzten Stadium, warum wird das nicht früher erkannt und so weiter und so fort.
Ja, du bist nicht der Erste in deiner Familie. Das müssen wir auch den Zuhörern sagen, ne?
Genau, also genau. Mein Vater hatte auch Krebs und das sind halt alles so Punkte, die halt so einen Verdacht erhärten können und jetzt gucken wir einfach mal, was das Ergebnis ist und dann werde ich vielleicht nochmal bei einer dritten Folge berichten.
Berichten, genau. Das ist auch nur für einen selbst ja auch gut, also um zu wissen, ist das vielleicht irgendwie therapieentscheidend? Und wenn man dann nichts ist, das ist ja auch gut. Man will jetzt ja gar nicht nach, ich sag mal, irgendwelchen Mutationen geiern, sondern am besten ist, wenn da nichts ist, beziehungsweise also bei keiner Mutation, weil ich jetzt bei einer Mutation ist es gut, wenn man welche findet. Es ist ja auch dann, wenn man etwas findet, in einer krebsreichen Familie, gut für die Vorsorge, für die Nachkömmlinge, wie du ja schon sagtest, oder sogar für deine Eltern oder Geschwister oder was auch immer, ne? Also eigentlich für jeden.
Ja, also in meiner Situation als Palliativpatient, ich sag mal, ist der Zug noch nicht gänzlich abgefahren, aber hat den Bahnhof schon verlassen. Also es ist er doch irgendwie schon weg. Und mein Antrieb, daran teilzunehmen, ist tatsächlich
die anderen zu schützen, ne?
Richtig.
Ja. Ja, kann ich gut verstehen.
Ja, und wenn man selber da zur Aufklärung beitragen kann, dann mache ich das gerne. Ich weiß, dass es in anderen Generationen ganz anderes behandelt, ganz anders darüber gesprochen oder viel mehr nicht darüber gesprochen wird. Und wenn ich da zumindest für meinen Teil irgendwie was dran ändern kann, dann versuche ich das.
Ja, das ist eine gute Einstellung. Wie gesagt, ich war auch der Erste in der Familie, wo es festgestellt wurde. Und ich glaube auch, dass es gut ist für den Rest der Familie.
Genau. Man kann die Informationen dann teilen, wenn man konkrete Ergebnisse hat. Und was dann jeder daraus macht, das ist ihm dann überlassen.
Ja.
Aber mindestens den Part, den da fühle ich mich, da bin ich schuldig,
verpflichtet,
das zu liefern. Ja. So, ja.
Ja, verpflichtet, apropos verpflichtet, du bist auch zur nächsten Folge verpflichtet. Wir haben schon gesagt, wir haben ein paar Themen haben wir noch.
Ja.
Aber ich glaube, was ich spannend fand, dass wir es immer noch nicht rübergekriegt haben, glaube ich, wie man sich fühlt beim CT-MRT. Also es ist noch viel krasser, so würde ich sagen. Also in meinem Kopf ist es oder in meinem Herzen ist es noch viel, viel krasser, als wir beschreiben konnten.
Ja, in Worten ist es schwierig rüberzubringen. Ich glaube, auch ein Videopodcast würde wahrscheinlich auch nicht helfen. Es ist wirklich diese Situation und alles, was sich im Kopf widerspiegelt. Aber ich hatte ja gesagt, also bei mir ist es von der Reizbarkeit über Schlafprobleme und einfach dieses Gedankenkarussell und Das führt ja auch irgendwann zu körperlichen Beschwerden.
Ja, der wenige Schlaf, also oder auch diese nachts um drei aufstehen und sowas.
Das macht
noch mehr, ne?
Genau. Und daher, das ist das Bestmöglichste, wie wir es hier, glaube ich, beschreiben können.
Es verändert ja die Sicht aufs ganze Leben, ne? Also die ganze Lebenseinstellung, die ganzen Entscheidungen, die du triffst, was ich auch schon sagte, wen du in dein Leben reinlässt oder rauslässt, das ist.
Man wird vielleicht auch konsequenter in seinen Entscheidungen. Also dadurch, dass die Zeit begrenzt ist, kann man sich nicht mehr so viel mit Sachen befassen, die einen nicht weiterbringen, also die einem nicht am Herzen liegen. Und das sind Dinge, also Materielles, das sind irgendwelche Sachen, die man in der Freizeit unternimmt. Das sind aber auch Personen bei Zeiten, die einem dann vielleicht nicht gut tun. Und ich glaube, alles wird nochmal neu sortiert im Rahmen einer Krebsdiagnose.
Ja, gutes Schlusswort, André.
Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Und es wäre ja auch mal interessant zu wissen, was die Leute an uns eigentlich für Fragen haben, ob da noch was offen geblieben ist.
Genau, ob wir irgendwas besser erklären könnten oder nochmal irgendwo genauer einsteigen sollen, ne?
Ja, genau.
Genau, schreibt uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Alles klar, bis dann, ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.